In ihrer bald 100-jährigen Geschichte wird die Reformationsfeier heute zum 5. Mal von einem Katholiken bestritten, von Franz Kreisel, dem Leiter des Personalamts des Bistums St. Gallen. Vortragende von katholischer Seite waren vor ihm Kurt Koch, damals noch Theologieprofessor, jetzt Kardinal in Rom. Dann 1996 Bischof Ivo Führer, 2005 der Alttestamentler Ottmar Kehl und 2010 die Autorin Clara Obermüller. Nun aber zu unserem heutigen Gast. Franz Kreisel hat in seiner Heimat München und später in Freiburg im Breisgau Theologie studiert. Seit 1986 wirkt er im Bistum St. Gallen, zuerst als Pastoralassistent in Dirpolzau und später im oberen Toggenburg. Er ist verheiratet, hat 4 erwachsene Kinder und 4 Enkelkinder. 2007 erhielt er die Weihe zum ständigen Diakon und leitet seither als Mitglied des Ordinariatsrats das Pastoralamt des Bistums St. Gallen. In dieser Funktion, quasi als Innenminister für praktische Theologie, berät und betreut er Seelsorger in den Pfarreien wie auch diözesane Arbeitsstellen. Sein Grundverständnis der christlichen Einheit gründet, ganz reformiert, in den biblischen Schriften, aber auch in Begegnungen und Gesprächen, wie er mir sagte. Konkret wünscht er sich, dass die Ökumene über Routinen und Selbstverständlichkeiten hinauskommt. Neugier und Interesse könnten helfen, die bereichernden Unterschiede der Konfessionen zur Sprache zu bringen und fruchtbar zu machen. Unser Referent wünscht sich, dass die verbindende Einheit in Christus auch zu einem starken Zeugnis in der Welt wird. Nun, Franz Kreisel, wir sind gespannt auf den Beitrag.
Jetzt habe ich schon gedacht, ich müsste gar nichts mehr sagen. Aber es ist immer beeindruckend, von den Vorrednern noch zu erfahren, dann wird man gleich viel mutloser. Aber ich kann Sie beruhigen, ich werde nie mehr Kardinal oder Bischof werden, weil ich ja verheiratet bin, wie du gesagt hast, Andreas. Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre und das ist mir bewusst geworden jetzt noch einmal. Und es gibt ja in der schönen Schweizer Sprache so ein schönes Wort, das heißt Schmuch. Und ich habe jetzt im Laufe des Zuhörens auch immer und im Laufe der Vorbereitung immer öfter gedacht, Schmuch heißt wahrscheinlich so allmählich mutloser werden. Aber ich fasse jetzt doch den Mut des freien Christenmenschen und sage Ihnen, was ich vorbereitet habe und freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, vor einigen Jahren haben die deutschen katholischen Bischöfe und die Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland überlegt, was könnten wir tun, um uns auf 2017 vorzubereiten. Und dann hat einer vorgeschlagen, wir könnten doch eine gemeinsame Reise machen. Ja, das ist eine gute Idee. Wo soll es denn hingehen? Und dann sagt einer, Wittenberg. Da waren die Katholiken nicht ganz so glücklich als Ort, weil da fing ja alles an mit Luther. Und es war zugleich klar, Rom kann es auch nicht sein, weil Rom war ja der Ort, wo man lange nicht verstanden hat, was dann nördlich der Alpen passiert und wo ja manche bis heute nicht verstehen, was da nördlich der Alpen anders ist. Da machte einer den Vorschlag, lasst uns doch miteinander nach Israel reisen. nach Palästina, ins Heilige Land. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Vor 4 Wochen, Anfang Oktober, war eine Delegation der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche miteinander in Israel, jeweils 9 Leute. Und sie sind sehr tief beeindruckt wiedergekommen. Und was sie erzählt haben, was ich gelesen habe, war wirklich, da ist etwas geschehen zwischen den Teilnehmern dieser Reise. Und einer hat es so kurz zusammengefasst: Wir sind uns der Wichtigkeit unserer gemeinsamen Wurzeln bewusst geworden und konnten so in einer ganz anderen Atmosphäre auch über die Unterschiede sprechen. Leider können wir jetzt miteinander nicht nach Palästina reisen. Das ist nicht möglich. Aber ich möchte mit Ihnen eine kurze Stippvisite in der Heiligen Schrift machen. In dem Wort Gottes, das unser aller Grundwort ist, unsere gemeinsame Grundlage. Und weil ich persönlich ganz und gar davon überzeugt bin, dass wir nur in Bezug auf Jesus Christus und in Bezug auf das Neue Testament imstande sind, das Gemeinsame zu sehen und angemessen zu gewichten, halte ich es so wichtig, dass wir uns an diese gemeinsame Grundlage erinnern, orientieren. Denn nur vom Blick Gottes aus bekommen wir die Augen füreinander, die uns helfen, miteinander die Schritte zu tun, die heute notwendig sind. Ich habe Ihnen 2 Texte mitgebracht und abgedruckt in einer für Sie wahrscheinlich etwas ungewohnten Übersetzung. Ich beziehe mich bei der Deutung auf einen Vortrag von Professor Walter Kirchschläger, langjähriger Exeget des Neuen Testaments in Luzern. Und es sind jetzt nur 2 Texte, aber schon diese zeigen, dass die Frage, wie gehören denn diejenigen, die an Christus glauben, zusammen? Wie schaut denn die Einheit aus zwischen denen, die Jesus nachfolgen? Dass diese Frage schon die Menschen des Neuen Testamentes bewegt hat. Und diese Frage wurde im Neuen Testament beantwortet und zugleich auch offen gelassen. Ich möchte anfangen mit dem Text aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Vergesst nicht, dass ich um Jesu Willen im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie es Gott gefällt und wie er es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern gemacht hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld, sucht in Liebe miteinander auszukommen, setzt alles daran, dass die Einheit, die der Geist Gottes euch geschenkt hat, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Da ist von einer Ermahnung die Rede. Und sie bekommt besonderes Gewicht dadurch, dass der Apostel sagt, erinnert euch, ich sitze für euch im Gefängnis. Was ich zu sagen habe, sage ich nicht einfach so. Ich belege das mit meinem Leben. Und die Mahnung betrifft den Umgang miteinander. Wie sollen die miteinander umgehen, die Gott zu seinen Kindern gemacht hat? Der Umgang miteinander soll also zeigen, wie Kinder Gottes ihre Beziehung leben, wie sie einander sehen. Und wie sie vielleicht auch mit den Unterschieden umgehen. Diese Einheit in der Beziehung wurzelt also in Gott. Aufgrund des Geschehens in Christus, so betont der Schreiber, hat Gott die Einheit gestiftet. Es ist eine vielfältige Einheit. Lesen wir weiter. Gott hat uns in seine Kirche berufen, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist. Und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit. Wir haben nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle wirkt und in uns allen lebt. Glaube, Taufe, Jesus Christus sind aufeinander bezogene Größen. In der Taufe sind wir eingegliedert in den Leib Christi. Von Gottes Einssein ist die Einheit der Glaubenden abgeleitet. Gott wird in seiner Vaterschaft benannt. Er ist der Garant der Kindschaft der Glaubenden und deshalb der, der uns sein Erbe zusagt. Er ist Urheber, Urgrund, Ziel von allem. Für das Verständnis von Einheit ist mir da wichtig, Einheit hat aufgrund ihrer Verwurzelung in Gott tiefe Bedeutung und ist der Kirche vorgegeben. Diese Einheit gründet auf der Einzigkeit Christi, auf der Einzigkeit Gottes. Sie ist als Einheit in Gott lebendig und nicht starr. Und diese Lebendigkeit kommt für mich in dem Vers 13 sehr schön zum Ausdruck. Auf diese Weise werden wir dem Ziel immer näher kommen. Wir werden im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen und zu einer Kirche werden, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Immer mehr, immer besser heranreifen. Schon zur Zeit des Apostels Paulus wird deutlich, Kirche sein ist ein Weg. Kirche sein ist ein Werden, damals wie heute. Schauen wir auf den zweiten Text und es wird Sie nicht wundern, dass auch da der Begriff der Einheit im Mittelpunkt steht. Ich habe zunächst zwei einzelne Verse, die für mich so Vision beschreiben vom Leben bei Gott. Darin besteht das ewige Leben, in der niemals endenden Gemeinschaft mit dir, dem einen wahren Gott, und mit Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Der Vers 11, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben in der Welt, heiliger Vater, ich bitte dich für sie. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, wie du und ich eins sind. Die Vision, die Jesus uns erbetet von Gott. Und dann die Verse 20 bis 23. Ich bete aber nicht nur für meine Jünger, sondern auch für alle, die auf ihr Wort hin von mir hören werden und zum Glauben an mich kommen. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen dein Wort mitgeteilt und die große Liebe, die du mir geschenkt hast, an sie weitergegeben, damit sie selbst so untrennbar eins sind, wie du und ich eins sind. Ich bin eins mit ihnen und du bist eins mit mir. Genauso sollen auch sie untereinander ganz eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du es bist, der mich gesandt hat, und dass du meine Jünger ebenso liebst, wie du mich liebst. Die Einheit wird von Jesus für die, die ihm folgen, erbeten. Und sie wird ausgesagt von Gott, von Vater und Sohn. Und diese Beziehung zwischen Vater und Sohn ist zwar ineinander verschränkt, fast so, dass wir, wenn wir zuhören und diese Worte nicht gewohnt sind, durcheinander kommen. Was meint er denn jetzt? Und dennoch bleibt Vater und Sohn jeweils er selber. Die Identität bleibt gewahrt. Einheit bedeutet also nicht das Aufgehen des einen im anderen. Diese Beziehung, die da beschrieben ist, bezeichnet einen Lebensvollzug, eine gegenseitige Verwiesenheit, intensivst mögliche Beziehung, kein Zustand, sondern lebendig. Und die Bitte um die Einheit nimmt Maß an nichts weniger als an der Einheit in Gott. Sie ist bezogen auf Gott. Und deshalb, und das ist für mich ein Trost, ein großer Trost, ein unendlich wichtiger Trost, diese Einheit ist keine vom Menschen zu erwartende Leistung. Es ist auch nicht einfach eine anzumahnende Tugend nach dem Motto, jetzt reißt euch halt ein bisschen zusammen und macht wieder eins. Sondern sie ist ein vom Wesen und Leben Gottes abgeleitetes Geschenk an die Glaubenden. Und wo sie gelebt wird, wird sie auch Kennzeichen, dass da Menschen sind, die mit Gott unterwegs sind. Ich darf aus diesem Text ableiten, dass Einheit Beziehungsgeschehen ist, gewährleistet gegenseitige Verschiedenheit aus Liebe, nicht aus Abgrenzung, bedeutet bejahende Akzeptanz der Verschiedenheit und weist dennoch um die Verwiesenheit aufeinander. Diese Einheit weiß auch darum, dass ich in der Begegnung mit einem anderen nicht auf meine Identität verzichten kann, sondern dass sie notwendig ist. Wie die Psychologen sagen, Begegnung findet an der Grenze statt. Einheit nicht als Auflösung des Anderen im Ich, sondern als Unterstützung seiner Selbstwerdung. Walter Kirchschläger sagt es so in Bezug auf die Kirchen, es geht nicht um eine Gleichschaltung der Kirchen, sondern um ein mitteilendes Lernen voneinander, ein Hören aufeinander. Diese Lebensdynamik in Vielfalt stärkt die Rückbindung an das Leben Gottes. Dort ist alle Einheit verortet. Dort muss sie sich in ihrer Umsetzung orientieren. Einheit ist von Gott vorgegeben und findet in ihm Halt. Mir hilft da das Bild vom Wagenrad. Warum hilft mir dieses Bild? Wenn ich dieses Bild nehme für die Kirchen, die da so unterwegs sind, kann ich natürlich außen anfangen und sagen, die da sind von denen da ganz weit entfernt. Und die da haben mit denen da gar nichts zu tun, weil immer wenn die einen oben sind, sind die anderen unten, oder wenn die einen Richtung Osten zeigen, zeigen die anderen Richtung Westen. Ich kann das Bild aber von der Mitte her lesen, von der Mitte, die Gott ist und die Gott setzt und die Gott bleibt. Und sagen, wir alle haben diesen einen Ausgangspunkt, und diesen einen Gott als Ziel. Ich lade Sie ein, beim nächsten Musikstück ein wenig diesen Gedanken, Ihren Gedanken nachzugehen. Ich bitte Sie, bei dem, was ich jetzt sage, den biblischen Befund nicht zu vergessen, auch wenn ich ihn nicht mehr ausdrücklich erinnere. Wenn wir heute über Ökumene und Einheit der Kirchen nachdenken, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir hinter die 500 Jahre der getrennten Kirchen nicht zurückgehen können. Es gibt heute einen realen Plural von Kirchen. Die Theologin Johanna Rahner, nicht verwandt mit dem berühmten Karl und Hugo Rahner, die sich sehr viel mit Ökumene befasst, spricht davon, dass die Konfessionen Exilsidentitäten sind. Exilsidentitäten. Und sie weist darauf hin, was wir von der Migrationsforschung lernen können. Sie sagt, die prägenden Bilder von Vertreibung und Exil sind sehr wichtig für die Menschen, die im Exil leben. Aber das Bild von der Rückkehr in die Heimat ist eben oft auch eine mentale Illusion. Denn die Heimat, so wie sie in der Fantasie der Migranten existiert, gibt es oft nicht und gab es vielleicht so nie. Es ist eine Projektion derer, die in der Fremde sind und sich nach dem Zuhause sehnen. In Bezug auf die Kirchen formuliert Johanna Rahner deshalb: Es sind immer die aus der Verlusterfahrung entstandenen, je eigenen, das heißt konfessionalisierten, erzählten Traditionen von Einheit, die die Suche nach der Einheit grundlegend beeinflussen und darum so schwierig gestalten. Gerade in den Einheitsvorstellungen ist das Erwünschte wie das Abgelehnte, das Eigene wie das Fremde, zumeist ein Ergebnis konfessioneller Fantasien. Und weiter, bereits ein oberflächlicher Blick in die Geschichte der katholischen Kirche nach der Reformation macht auf die entscheidenden Konsequenzen aufmerksam. Die Konkurrenz der Konfessionen im gleichen geografischen Raum zwingt dazu, das eigene exklusiv zu bestimmen, es zu normieren und zu uniformieren. Und das führt zu einer Verarmung der einzelnen Kirche. Und ein Blick auf die Geschichte belegt diese Diagnose. Vieles, was für die Theologen des Mittelalters an Vielfalt möglich und denkbar war, an kirchlichen Strukturen, theologische Positionen, liturgische Formen, ist nach dem Konzil von Trient, das nach der Reformation stattgefunden hat, von der katholischen Weltbühne verschwunden. Der Uniformitätszwang war so groß, dass man sagen musste, das ist katholisch und das ist nicht mehr katholisch. Die Reformation hat in der katholischen Kirche zu einem konfessionellen Zeitalter geführt, das die Identität und die Ideologie beschränkt und reduziert. Ähnliche Phänomene gibt es auch in den protestantischen Kirchen. Bestimmte Formen, bestimmte Aussagen sind nach der Reformation als katholisch verschrien und über lange Zeit schlichtweg nicht mehr erlaubt. Einige Beispiele. Für die katholische Kirche war nach der Reformation die Kelchkommunion plötzlich nicht mehr praktizierbar. Das war jetzt protestantisch. Und das Schlimmste, das werfe ich unseren Vorgängern bis heute vor, das Schlimmste, Katholiken durften nicht mehr in der Bibel lesen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es einfachen Katholiken verboten, in der Bibel zu lesen. Es gab immer irgendeinen Filter von Profis, die entschieden haben, was Katholiken aus der Schrift lesen dürfen und was nicht. Auf evangelischer Seite ist alles verschwunden, was irgendwie entfernt erinnert an magisches Verständnis von Ritualen, deswegen lieber gar keine Rituale. Und für mich war es eine große Erlösung, als mir mein Kollege in Dockenburg erzählt hat, wie er darum gekämpft hat, dass er wieder Kerzen anzünden darf in der reformierten Kirche. Und als wir uns einmal über Beerdigungen unterhalten haben, hat er gesagt, Franz, ich beneide dich um deine Beerdigungsrituale. Sie verstehen, was Johanna Rahner mit Verarmung meint. Und dafür gäbe es ja noch ganz viele Beispiele. Deswegen hat ein evangelischer Theologe nicht zu Unrecht in Bezug auf die Reformationsfeiern neulich gesagt, heute ist nicht die Reformation das Problem zwischen den Kirchen, sondern die 500 Jahre seitdem. Und diese verlorene Vielfalt lässt sich auch nicht einfach dadurch wiedergewinnen, dass wir sagen, wir sehen halt alles als eins und gemeinsam miteinander, dann ist die Vielfalt wieder da. Nein, Gott sei Dank gibt es heute innerhalb unserer Kirchen wieder eine große Vielfalt. Aber beim Nachdenken über Einheit müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie viel Differenz verträgt die Einheit. Wie können wir mit den Unterschieden wirklich umgehen, auch innerhalb unserer Konfession? Und ich fühle mich heute methodistischen Christen und reformierten Christen manchmal inhaltlich viel näher als dem einen oder anderen Katholiken, der mir sagt, ich sei nicht mehr katholisch. Um mit dieser Differenz umzugehen, braucht es die Fähigkeit zum Dialog, zur Debatte, zur Differenzierung auch über die eigene Identität. Wir müssen uns heute also, sage ich, bewusst sein, dass uns als Konfessionen eigentlich etwas fehlt, was wir aufgegeben oder verloren oder aus dem Blick verloren haben. Und nur wenn wir unsere eigene Existenz auch als teilweise mangelhaft erfahren, können wir angesichts dieses Mangels darum ringen, was das Kirchesein heute eigentlich bedeutet. Wenn wir benennen können, was uns fehlt auf dem Weg als Kirchen, dann kommen wir auf der Suche weiter. Ohne dass wir einfach den eigenen Maßstab zum Maßstab für die anderen erheben. Deshalb hat der vor kurzem verstorbene große ökumenische Theologe Otto Hermann Pesch auch gesagt, für ihn ist einer der schlimmsten Begriffe der Ökumene der Profile. Man sollte ihn auf die schwarze Liste setzen, sagt er. Denn wenn die Ökumene nicht mehr die Suche nach der Einheit der Christenheit bedeutet, sondern nur noch die Sicherung der eigenen Identität, dann sollte man die Ökumene beenden. Aber wie sieht es aus mit dieser Suche nach Einheit? Ich kann ja nur für meine Kirche sprechen und ich muss sagen, ich erlebe unsere Kirche heute oft so differenziert und manche so weit voneinander entfernt, dass ich den Vorschlag eines Frankfurter Professors immer wieder propagiere, wir brauchen heute eine innerkatholische Ökumene. Und Ausgangspunkt für diese Situation heute ist unter anderem, dass das Zweite Vatikanische Konzil ein ganz wichtiges Dokument zur Ökumene verfasst hat. Unitatis Redintegratio heißt es so schön auf Latein, die Wiederherstellung der Einheit, wo sie sagt, dass die Trennung der Kirchen ein Skandal ist, weil es unser Zeugnis als Christen in dieser Welt schwächt. Und das Konzil ermahnt alle Katholiken, mit Eifer am ökumenischen Werk teilzunehmen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in unserer Kirche eine ganz wichtige, aber bis heute nicht unumstrittene Weichenstellung vorgenommen, indem es gesagt hat, die Anerkennung des Anderen und das Bewusstwerden des Eigenen gehören zusammen. Kirche muss heute sagen können, wer sie selber ist und wie sie sich anderen gegenüber verhalten möchte. Der Blick auf das Eigene und das Verhalten anderen gegenüber gehört zusammen. Und erstmals seit dem 16. Jahrhundert hat die katholische Kirche im Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil, den Blick wieder nach außen gewendet. Ich habe vorher gesagt, das Konzil von Trient hat stark eine Konfessionalisierung mit sich gebracht und erstmals seit 500 Jahren wurde im 20. Jahrhundert wieder nach außen geschaut und festgestellt, hoppla, wir sind der Kirche in der Welt. Wir sind der unterwegs in einer Welt, die sich auch wandelt. Und dieser Perspektivenwechsel des Konzils ist sehr wichtig, aber leider nicht gar von allen mitvollzogen worden. Aber dieser Perspektivenwechsel ist die Basis für den Dialog heute. Fremdes und Eigenes können wir nicht mehr voneinander trennen. Wir Katholiken haben verstanden, dass wir unsere eigene Kirche, dass wir das Evangelium nicht verstehen können, dass wir Christus nicht verstehen können, wenn wir nicht auch auf das schauen, was andere verstanden haben und heute leben, die auch mit Christus unterwegs sind. Es kann nach dem Konzil nicht mehr darum gehen, dass Ökumene bedeutet, irgendwelche verlorenen Elemente zurückzuholen. Eine Rückkehr-Ökumene ist nicht mehr erlaubt und möglich. Vielmehr muss es im Dialog der Kirchen um das innerste Wesen der Kirche und ihrer Einheit gehen. Im Blick auf das Ratbild heißt es, nicht werden wie wir, sondern miteinander Gott näher kommen. Miteinander fragen, wie können wir heute Zeugnis ablegen für diesen Gott. Die Cura Dogmatikerin Eva Maria Fabert, die sehr viel auch arbeitet zur Ökumene, spricht in einem Vortrag über die Not konkreter Schritte von der Umkehr als Prinzip der Ökumene. Wörtlich, Ökumene beginnt mit Umkehr. Und ich nehme das gerne auf. Das biblische Wort, das griechische Wort für Umkehr heißt der Metanoia und das heißt eigentlich anders denken. Ökumene beginnt mit der Umkehr. Das heißt, weil ich weiß, dass die Einheit in Gott gegeben ist, kann ich umkehren, kann ich anders denken, zum Beispiel über das gemeinsame Zeugnis der Christen. Weil ich weiß, dass die Einheit in Gott vorgegeben ist, kann ich anders denken, zum Beispiel über das gemeinsame Handeln. Und solche Gedanken haben Eingang gefunden in die Charta Ökumenica, wo es heißt, wir wollen gemeinsam handeln, wir wollen Europa mitgestalten, wir wollen gemeinsam die Schöpfung bewahren. Deswegen gibt es im Kanton St. Gallen vielerlei Zusammenarbeit der Kirchen, im kirchlichen Sozialdienst, im Asylwesen, in der Schule und an vielen anderen Orten, weil wir verstanden haben und vielleicht noch mehr verstehen müssen, es braucht ein gemeinsames Zeugnis. Weil ich weiß, dass in Gott die Einheit vorgegeben ist, kann ich auch anders denken, zum Beispiel über den gemeinsamen Glauben. Das Bemühen um gemeinsames Handeln ist gut, aber es genügt nicht. An der Wurzel der Kirchenspaltung sind auch Glaubensfragen gestanden. Und deswegen ist das Streben nach Einheit auch in Sachen des Glaubens erforderlich. Das ist nicht immer einfach. Und es ist wichtig, Verschiedenheit nicht mit Gleichgültigkeit wahrzunehmen. Es braucht die Verständigung, um zu verstehen, wie das Denken der anderen mich selber bereichern kann. Das wäre für mich ökumenische Bewegung. Es kann nicht gleichgültig sein, was andere denken, warum sie so denken. Und im Hinblick auf die Verarmung der Konfessionen, von der Johanna Rahner spricht, ist es nachgerade eine Frage des Reichtums und der Gesamtsicht des Glaubens, auch nach dem Glauben der anderen zu fragen. Auch dieser Gedanke findet Niederschlag in der Charta Ökumenica, wenn es gleich am Anfang heißt, gemeinsam zur Einheit im Glauben berufen. Und da bin ich auch bei dem, was Andreas Schwendener aufgenommen hat von unserem Vorgespräch. Deshalb spreche ich so gerne von einer Ökumene der Neugier. Wissen wollen, was die anderen beschäftigt, was ihnen wichtig ist und wesentlich ist, und nicht meinen zu wissen, was ihr denkt, sondern fragen, was denkt ihr und was ist euch daran so wichtig und warum haltet ihr an diesem oder jenem fest? Und dann entdecke ich vielleicht auch für mich Neues oder eine Facette Gottes, die wir aus dem Blick verloren haben. Damit wir auf diesem Weg weiterkommen, braucht es ein anderes Denken, eine Umkehr auch von der gegenseitigen Abgrenzung. Diese Abgrenzungen waren Teil unserer Konfessionsgeschichte. Sie betrafen kirchliche Lebensvollzüge. Manchmal sind Äußerlichkeiten in den Vordergrund geraten, nicht nur das Kreuz und der Hahn auf dem Kirchturm. Da hat sich Gott sei Dank vieles getan. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe erst in der Schweiz erfahren, nach einem langen Studium, dass die Kelchkommunion einmal nicht katholisch war oder als nicht katholisch galt. Da bin ich froh, dass sich schon viel getan hat. Ich bin froh über die Abkehr von den gegenseitigen Verurteilungen. Wie wichtig ist, dass wir die Taufe gegenseitig anerkannt haben, dass die Kirchen in der Rechtfertigungslehre vorwärts gekommen sind und in Bezug auf ganz viele andere Punkte. Und noch etwas, ein Gedanke von Eva Maria Faber, sie plädiert für eine Umkehr zum Verstehen wollen. Umkehr zum Verstehen wollen. Das Ökumene-Dekret sagt, dass ein jeder die Lehre seiner Gemeinschaft tiefer und genauer erklärt, sodass das Charakteristische daran deutlich hervortritt. Zum Dialog gehört nicht nur, dass ich aufmerksam zuhöre, sondern dass ich auch das Meine erklären kann und so erkläre, dass mein Gegenüber es versteht. Da haben wir Theologen noch viel zu arbeiten dran, dass unser Gegenüber uns versteht. Dazu, zu dieser Umkehr gehört auch die Anerkennung des Gemeinsamen und schließlich die Umkehr zur Ecclesia Semper Reformanda, zur Kirche, die sich immer wieder reformiert, erneuert. In unserem Ökumenedekret heißt es, dass alle Beteiligten ihre Treue gegenüber dem Willen Christi überprüfen sollen und tatkräftig ans Werk der notwendigen Erneuerungen und Reform gehen. Und in diese Forderung schließt sich die katholische Kirche ausdrücklich ein. Wörtlich heißt es, die Kirche wird auf dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu dieser dauernden Reform gerufen, deren sie allzeit bedarf. Das gilt für uns. Die Bereitschaft zum ständigen Wandel muss das Lernen von anderen Kirchen einschließen. Ich komme zum Schluss und ich möchte zum Ende einen Ausschnitt vorlesen von der gemeinsamen Erklärung, die heute vor einer Woche in Schweden, in Lund, von den Lutheranern und von den Katholiken unterschrieben wurde. Und ich schließe sie da jetzt einfach mit ein. Im letzten Abschnitt heißt es, wir wenden uns an alle Gemeinden und Gemeinschaften unerschrocken und schöpferisch, freudig und hoffnungsvoll bezüglich ihres Vorsatzes zu sein, die große Reise, die vor uns liegt, fortzusetzen. Mehr als die Konflikte der Vergangenheit wird Gottes Gabe der Einheit unter uns die Zusammenarbeit leiten und unsere Solidarität vertiefen. Indem wir uns im Glauben an Christus näher kommen, indem wir miteinander beten, indem wir aufeinander hören und Christi Liebe in unseren Beziehungen leben, öffnen wir uns der Macht des dreieinen Gottes. In Christus verwurzelt und ihn bezeugend, erneuern wir unsere Entscheidung, treue Boten von Gottes grenzenloser Liebe für die ganze Menschheit zu sein. Treue Boten von Gottes grenzenloser Liebe. Lassen Sie uns immer weniger Boten begrenzter Konfessionalität, dafür immer mehr Boten von Gottes grenzenloser Liebe sein. Und so schließe ich mit einem herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vertraue uns alle mit dem Text von Andreas Knapp der Gnade Gottes an. Glauben Sie, so wurde ich gefragt, an den lebendigen Gott? Und ich antwortete, ich lebe davon, dass Gott an mich glaubt. Und was halten Sie von Jesus Christus? Und ich antwortete, ich baue darauf, dass er mich hält. Und was denken Sie vom Heiligen Geist? Und ich antwortete, dass er uns beide tief verbindet, mehr als wir uns denken können.
Wir danken Franz Kreisel für seine einfühlsamen und aufweckenden Worte. Ich denke, der Vortrag passt sehr gut zum Beginn des Reformationsjubiläums, wo auch unsere Kantonalkirche nach Projekten sucht, nach Formen, sich zu zeigen, und gerade diese Suche auch nach Identität manchmal auch zu sehr auf sich selbst bezogen bleibt. Und wir haben von Franz Kreisel sehr schön eine Öffnung bekommen. Schauen wir doch zusammen auf das Evangelium, auf diese tiefe Botschaft, wie das ausstrahlt von Gott her und in so vielen Facetten in der Welt fruchtbar wird, in Konfessionen, auch über die katholische Kirche hinaus, zu den Orthodoxen, Aramäern, zu den Kopten. Es ist eigentlich eine reiche Welt, für die wir dankbar sein können, wenn wir sie nur auch in dieser Blick auf die Einheit neugierig kennenlernen, mit Interesse zusammen auf dem Weg sind. Mich hat dein Vortrag sehr berührt. Danke, Franz. Und ich möchte jetzt noch daran erinnern, das evangelisch-reformierte Forum kennen Sie. Es ist ein Verein, der gesamtstädtisch diese Veranstaltung organisiert, auch die evangelische Paar- und Familienberatung in St. Gallen betreut. Am Ausgang liegen Blätter, wo das Winterprogramm draufsteht. Vor allem im Februar haben wir jeweils 4 Vorträge, diesmal zur Reformation von Erasmus, über die Täufer in St. Gallen, Frauen während der Reformation und Zwingli. Zur Kollekte. Franz Kreisel erhält von uns seine Gage. Er hat aber gesagt, dass er sie einem Hilfswerk spenden wird. Sie können diesen Beitrag zusätzlich erhöhen durch eine großzügige Kollekte, die auch diesem Hilfswerk zukommt, das uns Franz jetzt noch kurz vorstellen wird.
Es gibt in Rumänien ein Schimpfwort für die Roma und Sinti-Kinder, und zwar heißen die Rabenkinder. Ein Vorarlberger Jesuit und eine schwäbische Sozialarbeiterin arbeiten seit einigen Jahren unter dem Begriff des Elia, der Rabe des Elia, unter Zigeuner, Roma, Sinti-Familien. Sie haben 3 Dörfer, sie dürfen aber kein Haus kaufen, sie dürfen kein Land kaufen, sie dürfen keinen Beruf ausüben. Und so bauen wir eine Musikschule auf, bauen Dinge auf, damit diese Roma- und Sinti-Familien da leben können. Es ist eine sehr schwierige Situation. Vor allem die Familien haben alle sehr viele Kinder, weil die Kinder sind der einzige Reichtum. Und die Familien halten sehr zusammen, aber haben praktisch nichts. Und dieses Projekt Elia, die Rabenkinder, unterstütze ich mit zum Beispiel solchen Kollekten wie heute Abend. Und dafür sage ich herzlichen Dank im Namen der Rabenkinder.
Gut, damit der großzügige Franz doch auch noch etwas für sich erhält, habe ich hier einen kleinen guten Tropfen aus dem Rheintal für ihn mitgebracht.
Vielen Dank, das genieße ich.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, über das gemeinsame Zeugnis der Kirchen in der heutigen Welt nachzudenken. Wir schließen mit der Musik von Walter nochmals. Lassen Sie unser Titelwort, auf das Sie alle eins sind, nachwirken und kommen Sie dann gut nach Hause.